Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Morgen. Seid ihr bereit für die Predigt? Ja? Wir haben ja seit 60 Minuten eine neue Regierung. Yeah, 66% der SPD-Mitglieder haben Deutschland gerettet. Nein, weiß ich nicht. Ja, immerhin. Ja. Mal gucken, ob uns das was nützt. Ja. Aber wir haben ja die Aufgabe, für unsere Obrigkeit zu beten. Und das machen wir ja auch immer wieder. Und das ist schön. Wir sind in der Predigtreihe auf der Spur, in der Spur von Jesus. Letzte Predigt heute Morgen. Es geht ums Abendmahl. Hier ist es schon aufgebaut. Wir feiern das einmal im Monat. Und ich würde euch gerne am Anfang mal in die Situation von Petrus und Johannes so mit reinnehmen, wie die beiden das erste Abendmahl vorbereitet hatten. Denn die waren dafür zuständig. Und wir tauchen mal ein in ihre Gedanken. Das Original steht in Lukas 22, Vers 7 und ich mache das jetzt mal so ein bisschen mit meinen eigenen Worten. Das war alles so ein bisschen complicated, das war so nicht so ganz einfach zu dem Zeitpunkt. Und da tauchen wir jetzt mal rein und ich wechsle jetzt mal in den Kopf von Petrus und Johannes, soweit ich das kann. Petrus und Johannes werkelten schweigend nebeneinander in der Küche. In ihren Köpfen brummte es. Irgendwas lag in der Luft. Klar, sie standen kurz vor dem Event des Jahres, das Passafest. Beim Passafest wurde ja vom Auszug aus Ägypten gedacht. Was heißt Auszug? Es ging vor allen Dingen aus der Befreiung von dieser elenden Sklaverei. Gott hatte sie befreit. Die Ägypter mussten ihre Pyramiden wieder alleine bauen. Aber da war diesmal irgendwie noch mehr. Ich meine, erst dieser fantastische Einzug in Jerusalem. Die Leute sind ja geradezu ausgerastet, als Jesus da mit einem Esel durchs Tor ritt. Was für ein Hype! Hosanna! Unglaublich! Und danach dann diese Hammeraktion von Jesus im Tempel. Da geht der rein und schmeißt alle Händler raus. Das war mal ein Festo. Ha, haben wir gefeiert. Unglaublich. Und dann diese ganzen Reden von Jesus. Ja, viel über Endzeit, über das Ende der Zeit. Da lag irgendwie was Schweres in seinen Reden. Irgendwie komisch. Ob Jesus bewusst wurde, dass es nicht so einfach wird, die Römer jetzt hier aus dem Land zu schmeißen. Oder fehlte ihm noch der Rückhalt in der Bevölkerung? Wir standen ja hinter ihm als seine Jünger. Oder hatte er vielleicht doch Angst vor den Gegnern? Und jetzt? Jetzt standen sie in der Küche und waren dabei, das Event vorzubereiten. Klar, das Passa, das feierten sie zusammen, so als Zwölfertruppe, plus Jesus, ihrem Herrn und Meister. Ich meine, war gar nicht so einfach, einen Raum zu finden in Jerusalem um die Zeit. Ja, Passa in Jerusalem, da ist was los, da sind alle Räume belegt. Und Jesus so, hör mal, geht mal los und besorgt mir einen Raum. Und wir so, wo denn? Wo willst du denn das Passa vorbereitet haben? Und Jesus so, pass mal auf, wenn ihr in die Stadt kommt, ne, da werdet ihr einen Mann treffen, der hat so einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er geht und dann fragt den Hausherrn, welchen Raum er dem Lehrer und seinen Jüngern vorbereitet hat. Tja, das war mal wieder typisch Jesus. Der hat ja irgendwie hintenrum so einen Deal eingefädelt. Ja, und er völlig abgefahren, ein Mann mit einem Wasserkrug soll auf uns zukommen. Das ist ja die totale Vertauschung der Rollen. Frauen tragen Wasserkrüge in Jerusalem, aber doch nicht Männer. Okay, ja, jetzt hatten sie den Raum, ne? Und immerhin, möbliert, Platz war genug da und jetzt standen sie in der kleinen Küche und bereiteten alles vor. Brot, Wein, Kräuter, war schon aufwendig, so ein Passafest. Gleich würden die anderen kommen und sie würden sich zu Tische legen. Mal abwarten, was dann passieren würde. Mit Jesus wurde es eigentlich nie langweilig. Was dann passierte, würde ich euch gerne aus dem Originaltext vorlesen. Lukas Evangelium Kapitel 22, die Verse 14 bis 20. Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Er sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Dann nahm er den Becher mit Wein, sprach darüber das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ihr werdet erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Aber ihr müsst wissen, der Verräter sitzt hier mit am gleichen Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Da fingen sie an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun würde. Ich möchte euch heute Morgen und mich auch, ich predige auch immer mir selber, dreifach auffordern. Vielleicht kann ich da mal die erste Folie haben. Ich habe mal eine Überschrift gewählt, die heißt: Feiern, bis der Arzt kommt. Kommt eigentlich so ein bisschen aus der Partyszene, aber wir werden gleich sehen, das passt auch zu diesem Text. Mein erster Punkt ist Denkmal, mein zweiter Punkt ist Rettemal und der dritte Punkt ist Hoffemal. Kommen wir zum ersten Punkt. Denkmal. Denk an Jesus, denn darum geht es beim Abendmahl. Das israelische Passamahl war ja ein Gedenkfest. Die Rettungstat Gottes, die stand im Mittelpunkt. Das ganze Essen und der ganze Ablauf des Essens, der hatte eine tiefe Symbolik. Es gab ungesäuertes Brot ohne Hefe. Das konnten, weil das zu lange gedauert hätte beim Auszug aus Ägypten, das vorzubereiten. Es gab bittere Kräuter, die an das Schicksal des Volkes Israel in Ägypten erinnerten. Es gab geröstetes Lamm und Wein aus mehreren Bechern. Und jeder Gang in diesem Passa, der wurde rituell eingeleitet. Und das Fest erinnert an der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten. Was war damals? Damals schlachteten die Israeliten ein Lamm und bestrichen mit dem Blut des Lammes die Türpfosten ihrer Eingangstür. Also fast schon so ein, tja, kann man sich heute fast gar nicht vorstellen, Blut irgendwohin zu streichen, an die Außentür. Und an jedem Haus, an dem dieses Blut war, ging der Todesengel vorbei. Diesen Engel schickte Gott, um die Ägypter zu bestrafen. Er hatte den Auftrag, jeden Erstgeborenen einer Familie zu töten. Das war die 10. und schwerste Plage, die Gott den Ägyptern geschickt hat. Und erst danach war der Pharao so weit, dass er sein Volk hatte ziehen lassen. Oder dass er nicht sein Sklavenvolk, die Israeliten, hatte ziehen lassen. Also eine ganz heftige Geschichte eigentlich so für unsere Ohren. Gott übt Gericht, damit sein Volk befreit wird und damit der Engel nicht in das Haus der Israeliten geht, dieses Zeichen des Blutes an der Tür. Interessanterweise wird in allen Berichten über das Abendmahl Jesu kein Lamm erwähnt. Einige Ausleger gehen davon aus, dass man bei dem Passamahl, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, überhaupt kein Lamm verzehrt hat. Das würde nochmal für die starke Symbolik des Abendmahls unterstreichen, denn zu diesem Zeitpunkt saß ja das Opferlamm mit am Tisch. Das tut immer wieder, Vers 19b, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jesus wurde dieses neue Opferlamm nicht mehr für die Israeliten, sondern für uns, für seine Gemeinde, für seine Nachfolger, vor allen Dingen damals für die Jünger. Und Johannes der Täufer, der ja gekommen ist, um auf Jesus hinzuweisen, der sieht Jesus und sagt, als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: Seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Jesus ist dieses Opferlamm anwesend bei seinem letzten Passamahl und beim ersten Abendmahl der Weltgeschichte. Im Angesicht seines Todes lädt Jesus seine Jünger zum Abendmahl ein. Jesus installiert im Rahmen dieser Passafeier einen neuen Ritus. Es ist ein neuer Bundesschluss, ein neues Testament. Und Jesus will in dieser schwersten Stunde seines Lebens mit seinen Freunden zusammen sein. Und er will es immer wieder. Und deswegen fordert er auch seine Jünger dazu auf: Feiert dieses Mal immer wieder, so oft ihr zusammenkommt. Und immer wenn ihr das tut, setzt ihr ein Zeichen. Ihr gebt ein Statement. Ihr macht deutlich, was ich für euch getan habe, dass ich euer Opferlamm bin. Mit jeder Feier des Abendmahls wird das Opfer von Jesus wieder neu bedeutsam, neu lebendig. Ein Zeichen wird gesetzt, ein Symbol wird aufgerichtet, ein temporäres Denkmal wird heute Morgen gleich, ist schon aufgebaut, errichtet. Weil wir an diese bedeutende Tat von Jesus denken. Und Jesus sehnte sich nach dieser Feier, berichtet uns Lukas. Er hat Sehnsucht gehabt, diese Feier mit seinen Jüngern zu feiern. Und auch heute noch sehnt sich Jesus. Er feiert ja im Moment das Abendmahl nicht. Er hat es uns übergeben und er sagt: Ich feiere es erst wieder, wenn ich zurückkomme. Und manchmal ist es so, sagt ein Bibelausleger, dass Jesus sich mehr danach sehnt, Abendmahl zu feiern, als wir, als seine Nachfolger, als seine Jünger und Jüngerinnen. Abendmahl ist doch für uns oft Routine, für mich zumindest. Ach, heute wieder Abendmahl. Ah, okay, dauert wieder länger. Mal gucken, was die Abendmahlsteiler wieder anhaben, wenn sie vorne stehen. Ja, ja. Ach, hoffentlich dauert es nicht so lange, hoffentlich verschüttet keiner den Kelch. Ja, alles irgendwie so Routine. Hoffentlich geht das schnell rum und es wird nicht wieder überzogen. Jesus sehnt sich, mit uns das Abendmahl zu teilen. Wir tun es jetzt ohne ihn. Er ist durch seinen Geist anwesend. Er will, dass wir es bis zu seiner Wiederkunft ohne ihn feiern. Und da kann sogar ein Judas dazwischen sitzen. Und dafür können wir auch nicht zu sündig sein, um das Abendmahl zu feiern. Weil Jesus ja unsere Sünde nimmt. Die Jünger waren ja auch nicht sündfrei, als sie das Abendmahl gefeiert haben. Wisst ihr, was die nach dem Abendmahl gemacht haben? Die haben angefangen, sich zu streiten darüber, wer der Größte unter ihnen ist. Direkt nach Einsetzung der Abendmahl ging das wieder los. Ihr Lieblingsthema. Sag mal, wer ist eigentlich hier die Nummer eins von uns? Ja? Wie schräg ist das denn? Menschen eben. Ja? So wie wir, so wie du, so wie ich. Und weil sich Jesus sehnt, Abendmahl zu feiern, deswegen ist es auch traurig, wenn Christen nur an Weihnachten und Ostern in den Gottesdienst kommen. Ich frage mich, wann diese Christen Abendmahl feiern. Wann richten sie mit uns zusammen? Weil das Abendmahl ist ja ein Gemeinschaftsmahl. Das Denkmal auf. Das Denkmal an die große Tat von Jesus. Und es ist wichtig, dass wir dieses Denkmal haben, denn wir sind ja auch alle so ein wenig vergesslich, was das Abendmahl angeht. Manchmal sind wir so ein bisschen dement, ne? Wir vergessen zum Beispiel oft, dass wir aus Gnade leben und nicht aus Leistung. Wir vergessen oft, dass wir vor Gott nicht perfekt sein müssen, sondern dass Jesus uns erlöst hat, ja, weil wir gerade nicht perfekt sind. Wir vergessen oft, dass wir nicht so toll sind, sondern dass wir eigentlich schlecht sind. Und wir vergessen auch oft, dass wir eine Gemeinschaft von erlösten Sündern sind und nicht irgendeine religiöse Subkultur oder eine christliche Szene, gutbürgerlich vielleicht, wo man sowas macht. Ulrich Neuenhausen, der hat ein Buch geschrieben zum Thema Abendmahl und er nennt das Abendmahl ein Essen gegen die Vergesslichkeit. Das Abendmahl ist ein Essen gegen die Vergesslichkeit, weil wir so oft vergessen, dass unser Leben auf diesem Fundament, was Jesus gelegt hat, das Fundament der Gnade gelebt wird. Und dass wir uns nicht die Gnade durch unser Leben irgendwie erwerben müssen, sondern wir stehen mit unserem Leben auf dem Fundament der Gnade. Deswegen ist das Abendmahl ein Essen gegen die Vergesslichkeit. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir es feiern. Das Abendmahl ist ein Denkmal. Sein Leib für uns gegeben, sein Blut für uns vergossen. Damit komme ich zu meiner zweiten Aufforderung. Rette mal. Rette mal. Klingt komisch, ne? Muss irgendwie passen mit den Überschriften. Ja. Aber es geht tatsächlich um Rettung beim Abendmahl. Und hier geht es gar nicht darum, dass du irgendjemand rettest, sondern dass du zunächst mal dich selbst rettest. Beziehungsweise dich retten lässt. Lass dich retten. Das Abendmahl fordert dich auf, lass dich retten. Vor dem Zorn Gottes. Eben habe ich schon die Rolle von Jesus beim Abendmahl angedeutet. Opferlamm. Er musste für dich und mich sterben. Das heißt ja, wenn Jesus für mich gestorben ist, dass ich eigentlich hätte sterben müssen. Das bringt so ein bisschen unser Gottesbild vielleicht ins Wanken. Wenn Jesus den Zorn Gottes auf sich genommen hatte, für mich, da muss Gott ja auf mich zornig gewesen sein. Hui. Ja, Gott ist zornig auf die Menschen. Warum ist Gott zornig auf Menschen? Weil Gott heilig ist. Gott ist absolut gerecht. Und deswegen wird Gott jede Ungerechtigkeit bestrafen, um Gerechtigkeit herzustellen. Das muss man wissen. Das Opfer von Jesus ist deswegen so bedeutsam, weil Jesus uns gerecht macht. Denn wir waren vorher ungerecht. Das Opfer von Jesus ist deswegen so bedeutsam, weil Gott heilig ist und Gerechtigkeit fordert, die er durch Jesus Christus für uns herstellt, die Liebe Gottes. Wenn ich diese Herstellung nicht in Anspruch nehme, ist Gott weiterhin zornig auf mich. Ich habe mich deswegen schon als Kind entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich hatte tatsächlich als Kind Angst, vielleicht ist es auch bei Kindern leichter, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wie es im Hebräerbrief steht. Ich habe keinen Bock gehabt auf Hölle und Teufel. Das klingt komisch, ne? Aber von Hölle und Teufel, ne? Da gibt es hier auf der Erde schon genug. Das brauche ich nicht noch nach meinem Tod. Hier gehen so viele Leute durch die Hölle. Und sei es durch persönliche Krankheit. Davon möchte ich gerne befreit werden. Und deswegen finde ich es gut, dass Jesus mich vor Hölle und Teufel befreit. Ja, vor was denn sonst? Wir wünschen uns ja eher so einen netten Gott. Ne? Wir wünschen uns so einen Gott, der 5 Grade sein lässt. Wir wünschen einen Gott, der wegguckt, der das nicht so genau nimmt alles, wenn es so um uns geht. Wenn es um andere geht, so um die bösen Menschen, ne, dann können wir uns schon mal so einen Gott vorstellen, der so einen Blitz vom Himmel haut. Ne? Und dann ist der andere nur noch Pulver. Ja. Oder die bösen Diktatoren und so, da können wir uns schon mal einen strafenden Gott vorstellen. So, aber bei uns, ne, eher nicht. Aber auch auf uns ist Gott zornig. Und auch unser Böses wird er bestrafen. Denn keiner ist gut genug für Gott. Wir können auch bei Gott keine Punkte sammeln. Und es wird uns auch nicht nützen, dass wir sagen, an so einen Quatsch glaube ich nicht mehr. Das passt doch überhaupt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Das kannst du sagen, aber es wird dir nichts nützen, wenn du vor Gott stehst. Weil Gott wird Gericht sprechen und Gott wird die Menschen richten nach ihren guten Taten und nach ihren bösen Taten. Und weil keiner gute Taten tut oder zu wenig, wird Gott richten. Gott lässt sich nicht spotten. Und deswegen ist es ja so genial, dass Gott selber eine Lösung anbietet. Eine Lösung, wie er gerecht bleiben kann. Und dem Recht Geltung verschafft. Das Schlimmste, was passiert, ist ja, wenn das Recht nicht zur Geltung kommt. Wenn Gott, und deswegen ist es gut, dass Gott eine Lösung findet, um dieses Recht in Geltung zu setzen und seinen eigenen Sohn für uns opfert, der die Strafe auf sich nimmt, weil Gott im Grunde genommen barmherzig ist, ein liebender Gott ist, ja gar nicht richten möchte, aber seine Gerechtigkeit zwingt ihn dazu. Und um aus diesem Dilemma menschlich gesprochen rauszukommen, hat er seinen eigenen Sohn geschickt. Gnade nennt man das. Und diese Gnade bringt uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus stirbt stellvertretend für meine und für deine Schuld am Kreuz. Am Kreuz stellt Gott Gerechtigkeit wieder her. Er projiziert das Unrecht von mir auf seinen Sohn Jesus Christus. Und jeder, der Jesus annimmt, der wird diese Gnade erleben, der wird errettet werden. Und daran erinnert uns das Abendmahl. Wisst ihr, liebe Gemeinde, Jesus ist ja auch der König der Könige und Herr aller Herren. Er ist auch der Reiter auf dem weißen Pferd, der unbedingte Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was das Abendmahl bedeutet. Offenbarung 19, Vers 11. Dann sah ich den Himmel weit geöffnet und ich sah ein weißes Pferd. Auf dem saß einer, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Er urteilt und kämpft gerecht. Sein Mantel war blutgetränkt und sein Name ist das Wort Gottes. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren und sie zertreten, wie man die Trauben in der Weinpresse zertritt. So vollstreckt er den glühenden Zorn Gottes des Herrschers der ganzen Welt. Auf seinem Mantel und auf seinen Schenkel stand sein Name. König der Könige, Herr aller Herren. Einige sagen, Jesus hatte ein Tattoo, weil er stand ja auf seinem Schenkel. Kann schon sein, wer weiß. Ja. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass am Ende der Zeit Gott Gericht sprechen wird. Und Jesus ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und dieser König der Könige, der Herr aller Herren, der für Gerechtigkeit sorgen wird, der hat sich selber für uns dahingegeben, damit wir das nicht erleben müssen. Wie genial ist das? Wie gnädig ist das? Und daran erinnert uns das Abendmahl. Wenn man das liest, ne, dann würde man in Westfalen sagen, wo ich herkomme, da kriegst du Panik. Da hast du Schiss in der Buchse, wenn du das liest. Mit Recht. Mit Recht. Und deswegen bin ich so froh, dass mich das Abendmahl immer wieder daran erinnert, ich muss diesen Schiss in der Buchse gar nicht haben, weil Gott selber seinen Sohn geschickt hat und Gerechtigkeit herstellt. Diese Spannung gilt es auch manchmal auszuhalten. Er selbst hat die Strafe auf sich genommen. Ich will das nochmal illustrieren anhand einer Geschichte, die auch im Alpha-Kurs erzählt wird. Ein Kapitän war unterwegs auf einer langen Seereise. Er hatte ein großes Schiff mit einer großen Besatzung. Auch einige Familienangehörige hatte er mitgenommen. Eines Tages kommt der erste Offizier in die Kajüte des Kapitäns und vermeldet ihm, dass immer wieder Proviant aus dem Lager gestohlen wird. Das ist ein ernstes Vergehen, denn ohne Proviant würde die Besatzung eine solche lange Reise nicht überstehen. Der Kapitän ordnet an, dass jeder, der beim Proviantdiebstahl erwischt wird, an den Mast gebunden und ausgepeitscht werden soll. Einen Tag darauf kommt der erste Offizier erneut zum Kapitän und vermeldet ihm, dass man dessen eigene Mutter beim Diebstahl ertappt hatte. Was sollte der Kapitän jetzt tun? Einerseits musste er glaubwürdig bleiben und zu seiner Anordnung stehen und seine Mutter auspeitschen lassen. Andererseits liebte er seine Mutter sehr und wusste, dass sie die Peitschenhiebe wohl nicht überstehen würde. Die ganze Mannschaft erwartete gespannt die Entscheidung des Kapitäns. Am nächsten Tag gibt er bekannt, dass die Bestrafung wie angekündigt durchgeführt werden soll. Seine Mutter wird an den Mast gebunden und die Auspeitschung beginnt. In dem Moment, wo der erste Peitschenhieb seine Mutter getroffen hätte, wirft der Kapitän sich vor seine Mutter und nimmt an ihrer Stelle die Hiebe hin. Nur so konnte der Gerechtigkeit Genüge getan werden und gleichzeitig konnte er die Mutter retten. Jesus ist übertragen dieser große Kapitän. Er schmeißt sich für mich und für dich ans Kreuz. Deswegen ist sein Leib für dich und für mich oder für uns gegeben. Sein Blut ist für dich oder für mich oder für uns vergossen worden. Und so oft wir das Abendmahl feiern, verkündigen wir diese Rettung vom König der Könige, vom Herrn aller Herren. Wie stark ist das? Was eine Symbolik. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Hoffe mal. Im Abendmahl feiern wir das, auf das wir warten. Wir feiern im noch nicht, aber wir feiern schon jetzt. Wir erwarten den Durchbruch des Reiches Gottes. Und das kündigt Jesus schon im Abendmahl an. Denn ich sage euch, Vers 18, ich werde es wieder Wein mit euch trinken, wenn die neue Welt Gottes oder die Königsherrschaft Gottes oder das Reich Gottes da ist. Wenn Jesus wiederkommt, das Reich Gottes kommt bereits. Wenn es da ist, werden wir mit Jesus zusammen feiern. Das wird ein Fest. Jesus wird alles neu machen. Jesus wird alles gut machen. Und deswegen glaube ich, dass Nachfolger von Jesus morgens optimistisch aufstehen sollen, egal wer uns regiert. Wir haben als seine Jünger und Jüngerinnen Hoffnung. Lasst euch bitte nicht von dieser weltlichen Hoffnungslosigkeit anstecken. Das geziemt sich für Christen nicht. Christen haben Hoffnung. Es gibt so viele Christen, die leben so hoffnungslos. Die stürzen sich in wilde Endzeitspekulationen. Was soll das? Man wittert überall Verschwörungstheorien. Was soll das? Wir warten doch auf den König der Könige, auf den Herrn aller Herren, der kommt und mit ihm wird sein Reich durchbrechen. Das muss uns doch Hoffnung geben. Für den ganz normalen Alltag, für die Gestaltung unseres Lebens, für unsere Arbeitsstelle, für unsere Familien, aber auch im Leid. Wir gehen doch da durch und dann erwarten wir doch, dass Jesus alles neu macht, sogar unsere Körper, die immer schrumpeliger werden im Laufe der Zeit. Ja, ist doch so. Jesus kommt wieder und macht alles neu. Hoffe mal. Das Abendmahl ist auch eine Art prophetische Zeichenhandlung. Was Jesus da macht, ist ja prophetisch, fast wie die prophetische Zeichenhaltung im Handlung von Propheten im Alten Testament. Es deutet auf die Zukunft hin. Es kann ja nur besser werden, wenn der Herr kommt. Und deswegen beten Christen ja auch, Maranatha, komm Herr Jesus, komme bald. Wir feiern eben, bis der Arzt kommt. Der Arzt Jesus Christus, der Heiland, der Erlöser, der Neumacher, der Retter. Das alles konnten die Jünger zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wissen. Wie gesagt, die fingen danach an zu streiten, wer von ihnen der Größte ist. Es ging dann wie im Rausch weiter. Herrlich menschlich, Petrus verrät Jesus, Gefangennahme, Kreuzigung, Auferstehung. Auferstehung, völlig irre. Missionsbefehl, Himmelfahrt, Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus hat seine Jünger voll auf die Spur gesetzt. Sie lebten ab sofort auf diesem Fundament der Gnade. Sie feierten als Urgemeinde immer wieder das Mahl. Sie richteten immer wieder dieses temporäre Denkmal auf. Und wir tun das heute auch noch. Was damals in Jerusalem seinen Anfang genommen hat, tun wir heute hier in Wiedenest, in Oberberg und in allen Kirchen, wo es gefeiert wird, wird das temporäre Denkmal aufgerichtet. Und deswegen kann Petrus Jahre später an die Gemeinden, Petrus, der das erste Abendmahl mit vorbereitet hat, folgendes schreiben. Ihr wisst, und er schreibt es auch an uns, ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden. Die verlieren doch ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Petrus hat das verstanden und schreibt das an die Gemeinden und an uns. Was für eine tiefe Erkenntnis, was für steile Aussagen. Spricht uns das an, triggert dich das, macht das was mit dir. Wir werden jetzt eine zweiminütige Zeit der Reflexion haben. Ich möchte dich bitten, dass du darüber nachdenkst, ob du Jesus Christus angenommen hast, ob Jesus auch dein Herr und König ist, der für dich gestorben ist, der sich vor die Peitsche geschmissen hat, der für dich am Kreuz gestorben ist.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.